Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir merken immer noch, dass Jakob nicht da ist. Aber ja, irgendwann ist der Urlaub auch vorbei. Dann ist er wieder bei uns. Ein Lied, das heute sehr gut gepasst hätte, da will ich euch einfach nur eine Strophe aus diesem Lied zitieren. Das kennen wahrscheinlich die Generation Ü meiner Generation, Ü 40, die kennen die dann auswendig. Die Zeit ist kurz und Mensch sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Ich glaube, das ist so der Kerngedanke, der so heute durchklingen wird. Aber nichtsdestotrotz wird es heute noch sehr herausfordernd werden in dem Psalm, den wir betrachten wollen. Und ich hoffe, dass ich euch mitnehmen kann. Es wird heute, ja, eine gemeinsame Bibelstunde sein. Das heißt, wir müssen gemeinsam irgendwie da durchkommen. Also ich lasse euch nicht in Ruhe. Ja? Das heißt, wir brauchen Kraft, wir brauchen Weisheit, Aufmerksamkeit und das wollen wir im Gebet erflehen. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit, gibt es Eigenschaften, die uns irgendwo ein Stück weit Probleme bereiten. Und dennoch bist du unser Vater und in dieser wunderbaren Eigenschaft bist du uns, deinen Kindern, zugetan, zugeneigt. Dein Angesicht leuchtet über uns. Und da sind wir dir unendlich dankbar für dieses Vorrecht. Wir fühlen uns geborgen darin. Wir lieben dich. Wir beten dich an. Wir freuen uns an dir. Und bitten dich, dass dieser Abend dazu beiträgt, dass wir dich ein Stück weit besser verstehen, aber vor allen Dingen, dass wir in unserem Vertrauen zu dir gestärkt, ermutigt, ja, und erbaut werden. Segne uns, begleite uns, schenke Aufmerksamkeit, ein offenes Herz und schenke mir Freimut und Konzentration, dein Wort auf eine dir würdige Weise weiterzugeben. Danke dir dafür, dass wir diese Möglichkeit haben. Danke dir für an jeden, der hier ist. Segne uns. Amen. Wir nehmen Platz. Psalm 90 ist heute an der Reihe. Ich denke, zumindest Passagen aus diesem Psalm sind uns sehr geläufig. Also das ist etwas, was wir schon häufiger gehört haben. Und ich möchte auf vier Arten durch diesen Psalm gehen. Wir wollen uns erst einmal anschauen, in welchem Kontext, Zusammenhang das Ganze geschrieben worden ist. Dann wollen wir uns mit dem Inhalt beschäftigen, mit der Kernaussage und dann wollen wir eine Anwendung ziehen für uns, für den Alltag und für unser Leben. Wir wollen heute den oder einen der ältesten Psalmen der Bibel betrachten. Woher wissen wir das? Wie bitte? Psalm Mose, ja, Mose hat es geschrieben und weiter. Der ist alt. Ja, auf jeden Fall, wenn wir ihn, den Mose, mit den anderen Autoren vergleichen, dann wissen wir, Mose lebte auf jeden Fall vor denen. Ja? Also vor David, vor den Asaph und dann hatten wir letztens einen gehabt, wie hieß er? Enosch oder Enoch? Ethan, genau, so war das. Und er lebte auch zur Zeit Salomos, entweder kurz danach, kurz davor, irgendwie so um diesen Dreh rum. Also das muss ein wirklich sehr, sehr alter Psalm sein und wissen wir deswegen, weil hier als Autor der Mose benannt worden ist. Wir kennen den Mose aus 2. und 3. Mose jetzt richtig eigentlich sehr gut. Also wir haben im Exodus und wir haben Levitikus betrachtet und wissen jetzt, was es mit dieser Person auf sich hat. Und 2019, das ist jetzt doch schon lange her, da habe ich versucht, in der Einleitung zu dem 2. Buch Mose diese Verknüpfung zu machen. Ja? Also zu schauen, Mose in der Wüste und dann der Psalm 90, wie sind diese beiden Dinge miteinander verknüpft? Wen es interessiert, also Ende März 2019, die Predigt ist noch bei uns in der Mediathek, da kann man sich diese Verknüpfung anschauen. Und zwar hatten wir damals den Sarg des Josefs verfolgt, könnt ihr vielleicht noch erinnern. Ja, da ging es darum, wie ist dieser Sarg von Josef gewandert über die Jahre, über die Jahrhunderte. Genau im Zuge dessen haben wir uns mit diesem Psalm beschäftigt. Es ist sehr naheliegend, dass dieser Psalm in dieser Zeit geschrieben worden ist, als die Kinder Israels in Kadesh-Barnea, dort haben sie gegen Gott rebelliert. Ja, sie waren dort kurz an der Grenze Kanaans und sollten eigentlich nur noch rübergehen und das Land einnehmen und waren damit aber überfordert. Mit der Berichterstattung waren sie überfordert und haben dann gesagt, nein Gott, das schaffst du nicht. Waren unzufrieden mit Mose, wollten Mose dann, haben gegen Mose rebelliert, wollten wieder zurück und haben über ihre Kinder geheult. Und dann hat Gott eingegriffen und hat sie bestraft mit 40 Jahren in der Wüste. Sie sollten also 40 Jahre wandern in der Wüste, bis eine ganze Generation komplett ausgerottet ist. Und der Spurgeon, der schreibt dazu, der Zustand Israels in der Wüste bietet eine treffliche Erklärung für jeden Vers dieses Psalms. Und das wollen wir heute machen. Ja? Wir wollen wirklich uns diese Situation etwas anschauen und wollen schauen, ob wir wirklich eine Erklärung finden für jeden einzelnen Vers dieses Psalm 90, den wir haben. Und ich finde, dieser Kontext macht das Ganze dann auch sehr lebendig. Ich möchte zwei Verse aus dieser Begebenheit zitieren, also aus der Wüstenwanderung vom Volk Israel. Das wäre 4. Mose 14, 32 und 33, das könnt ihr auch gerne aufschlagen, also 4. Mose 14, 32 und 33. Und da ist eigentlich nichts Besonderes, was wir dort finden. Aber wir wollen trotzdem schauen, welche Informationen wir aus diesen Versen gewinnen. Und zwar sagt Gott hier zu dem Volk Israel, eure eigenen Leichname aber sollen in dieser Wüste fallen und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Ja, Strafe Gottes, ganz kurz beschrieben in diesen zwei Versen. Also, welche Informationen gewinnen wir hier raus aus diesen zwei Versen? Ganz einfach. Was können wir daraus erfahren aus diesen zwei Versen? Wie bitte? Dass die ganze Generation sterben sollte, ja? Mhm. Ja. In welchem Ort werden sie sich befinden die nächsten 40 Jahre? In der Wüste, ja, die werden nur Wüste sehen. Dann, welchen Beruf werden sie ausüben? Wie bitte? Hirten, Viehhirten. Also was wird ihr Alltag sein? Lass uns einfach mal drüber nachdenken. Was werden sie jeden Tag machen? Laufen, sehr viel laufen. Weiter. Das ist sehr praktisch, das geht gleich um diesen Psalm. Das werden wir beantworten müssen. Das Vieh im Schatten möglichst, also weiden, ja, das wird Tagesaufgabe sein. Weiter. Jeden Tag duschen, oder? Wie bitte? Das Land, ja, die Wüste kennenlernen, ja. Eigentlich wollen sie das gar nicht kennenlernen. Die wollen ja Kanaan kennenlernen. Die Wüste, aber ja, die werden das Wüstenland sehr gut kennenlernen. Das stimmt, stimmt. Sie werden jeden Tag mit diesen Herausforderungen der Wüste kämpfen müssen. Jeden Tag mit der Wildnis klarkommen. Was findet man so in der Wüste? Vielleicht mit Schlangen, ja. Genau, Kojoten, Schlangen, Kleingetier, allerlei Weise, sobald das kalt wird, so abkühlt. Mit diesen ganzen Herausforderungen werden sie jeden Tag zu tun haben. Ja, es ist ja eine wilde Gegend, es ist keine Stadt, wo viele Dinge vielleicht schon ausgerottet sind, vertrieben, weggedrängt sind, sondern sie müssen jeden Tag mit der Wildnis klarkommen, jeden Tag mit der Wildnis umgehen und das 40 Jahre lang. Welche lebenserfüllende Aufgabe werden sie dort machen? Studieren? Abitur? Der was? Der Viehbestand. Ja, okay. Ja, ja, doch.
Ständig auf der Suche nach Wasser.
Ja. Weide finden für die Tiere. Ja. Schlachten werden sie auch müssen.
Ein
genau, auf jeden Fall Lebenskampf müssen sie machen. Ja. Bring's nicht über die Lippen. Ja. Okay, dann gehen wir etwas weiter. Wie alt wird der älteste Israelit sein, der dann über die Grenze nach Kanaan geht? Der älteste. 60. Knappe 60 wird er sein. Ja? Also der älteste Israelit, der über die Grenze geht, Mose war sehr viel älter, aber durfte nicht rübergehen. Ja? Der musste dann da bleiben. Ich weiß nicht, da war ja noch Kaleb. Genau, die sind aber, glaube ich, vorher schon rübergegangen. Ja? Die sind älter gewesen, ja, das ist richtig. Aber aus dieser Generation, die in der Wüste gewandert sind, der Älteste wird dann um die 60 sein. Ja? Auch das ist eine wichtige Information, die wir in diesem Zusammenhang generieren sollten. Genau. Dann habe ich noch ein Zitat aus dem Kommentar von William MacDonald. Das fand ich sehr, sehr schön, wie er das hier beschrieben hat in seiner Einleitung zu diesem Psalm. Und zwar sagt er, ich zitiere, Schauplatz ist die Wüste am Sinai. Jahre sind vergangen, seit die Späher mit ihrem bösen Bericht von nach Kadesh Barnea zurückgekehrt sind. Nun zieht das Volk noch immer in der Wüste umher, doch nirgends geht es wirklich voran. Es sind alles sinnlose Handlungen, die sie jeden Tag tun. Jeden Morgen kommt ein Berichterstatter zu Moses Zelt, um neue Todesfälle zu melden. Tote, Tote, Tote und nochmals Tote. Todesanzeigen sind das häufigste Thema bei allen Neuigkeiten und die Wüste scheint ein immer größerer Friedhof zu werden. Jedes Mal, wenn das Volk das Lager abbricht, lässt es ein neues Gräberfeld zurück. An diesem bestimmten Tag wird das Mose, dem Mann Gottes, einfach zu viel, überwältigt von dem wachsenden Blutzoll, zieht er sich in sein Zelt zurück, wirft sich auf den Boden und bringt dieses Gebet vor Gott dar. Also so hat es William MacDonald dann beschrieben und ich fand das sehr treffend, wie er das gemacht hat. Also eine Handlung aus dem Alltag der Israeliten haben wir vergessen. Beerdigen. Also sie werden ohne Ende beerdigen müssen. Ja? Das war wirklich ein Tagesgeschäft von ihnen. Immer wieder beerdigen müssen sie. Ja, und man hat das mal, oder ich habe das auch im Zuge damals ein bisschen hochgerechnet. Ich glaube, es mussten 100 Menschen pro Tag sterben, damit sie in 40 Jahren diese 2 Millionen Menschen irgendwie beerdigen konnten. Ja? Also circa 100 Menschen pro Tag mussten dann irgendwie irgendwo sterben. Das war wirklich Tagesgeschäft. Tote ohne Ende. An jedem Ort, wo sie waren, gab es ohne Ende Tote. Und es ist kein Wunder, dass Mose, so wie William MacDonald das hier beschreibt, dass er irgendwann an einen Punkt kommt, wo er quasi vor Gott niederfällt und ihm so ein Aufschrei oder so ein Seufzer der Seele einfach über die Lippen kommt. Dieser Psalm drückt das so aus. Ja. Also er kommt einfach zu Gott und gießt sein ganzes Herz vor ihm aus. Und das ist quasi dieser Psalm, den wir uns jetzt gleich einmal anschauen wollen. Das ist der Kontext von diesem Psalm, den wir uns jetzt anschauen wollen. Ich werde den Psalm jetzt einmal durchlesen, werde zwischendurch ein paar Erklärungen, ein paar Kommentare dort einfügen. Und wir können uns, während wir das lesen, uns Gedanken machen, wie kommt diese Verbindung zustande? Wo sehen wir diese Parallele zu diesem Kontext, den wir gerade betrachtet haben, zu der Wüstenwanderung? Wo haben wir dort quasi Dinge, die darauf hindeuten? Genau. Psalm 90, ich lese ab Vers 1. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes, und da ist schon ein sehr, sehr beeindruckender Titel, den Mose hier bekommt. Dieser Mann hat eine besondere Beziehung mit Gott, eine besondere Verbindung, eine besondere Nähe zu Gott. Und deswegen ist es auch sehr aussagestark, was er hier mit diesem Gebet zum Ausdruck bringt. Also ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Und jetzt kommt ein Teil, der beschreibt etwas, beschreibt Gott. Ja, jetzt kommt ein Teil, der da wird Gott beschrieben. Wir lesen weiter. Herr, du bist unsere Zuflucht, du bist unser Obdach, du bist unser Schutzraum, in den wir fliehen können, unsere Zuflucht, von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation. Das bist du. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und wörtlich steht hier, du lässt ihn wieder zermalmt werden. Ja, wir hatten vorhin in 4. Mose gelesen, bis eure Leiber aufgerieben werden. Ja, das ist so dieses Widerspiegeln dort. Du lässt den Mensch zum Staub zurückkehren, du sprichst oder uns sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, werdet zurück, werdet wieder zu Staub. Jetzt kommt als nächstes ab Vers 4 ein Einschub, wie Gott Zeit wahrnimmt. Also jetzt ist irgendwie so eine Art Vergleich, so eine Art Erklärung. Wie ist für Gott Zeit? Wie nimmt er Zeit wahr? Wie ist Gottes Zeitgefühl? Und dann wird das mit unserem Zeitgefühl verglichen. Wir lesen weiter von Vers 4. Denn 1000 Jahre sind vor dir, wie für uns der gestrige Tag, der vergangen ist. Wie eine Nachtwache. Vers 5, du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut, das heißt wie so ein Sturzbach, der einfach schnell runterfließt. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt und am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und es verdorrt. Jetzt kommt ein nächster Teil, jetzt wird Gott in seiner Größe mit unserer Mickrigkeit und Endlichkeit zusammengebracht. Jetzt haben wir da so eine Verknüpfung. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt. Unser geheimstes Tun ist in das Licht deines Angesichts, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre. Und wenn das hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es die Furcht vor dir der Furcht vor dir entspricht, wie es der Furcht vor dir würdig ist. Und jetzt kommt ein Gebet von Mose, so ein Flehen. Mose geht ins Bitten über, ab Vers 12. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Gott, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Die Kinder, die die ganze Zeit nur Wüstenland gesehen haben, die sollen Herrlichkeit erleben, Herrlichkeit sehen. Und dann zum Abschluss kommt ein Wunsch von Mose, Vers 17, und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du, Gott, fördern. Also ich denke, die ein oder andere Parallele war ziemlich offensichtlich. Wo sehen wir Parallelen zwischen den Situationen damals und unserem Psalm? Also zwischen der Wüstenwanderung, diesen 40 Jahren, und unserem Psalm. Was fällt euch auf? Fangt einfach im ersten Vers an. Was fällt euch da auf? Was ist Mose im ersten Vers bewusst gewesen? Ja, genau. Gott war die Zuflucht. Was hat er aber beobachtet jeden Tag? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, genau, dass die Zuflucht, die Gott darstellt, dass sie über diese Generation hinaus bleiben wird. Er sieht, diese Generation vergeht. Diese Generation wird nicht existieren. Und das wird in 5. Mose nochmal sehr deutlich, wo Mose eigentlich alles nochmal wiederholen muss. Er muss das Ganze, was die Israeliten gelernt haben über viele Jahre, muss er jetzt dieser neuen Generation wiedergeben und sie nochmals belehren. Weil es war eine ganz neue Generation, aber die Zuflucht Gottes, die bleibt, auch wenn die Generation vergangen ist und verflogen ist. Okay, als nächstes, was sehen wir in Vers 3? Doch sehr offensichtlich. Ja, aber wir wollen ja die Verknüpfung zwischen der Situation darstellen. Das ist richtig, ja, im Allgemeinen. Aber was war da sehr offensichtlich? Der allgegenwärtige Tod. Aber was passierte mit den Toten dann? Der Mensch stirbt und wo wird er begraben? Wo wird er hineingeschaufelt oder hineingelegt? In den staubigen Boden, sehr, sehr staubig, teilweise auch ganz anders als bei uns zu der Zeit. Also dieses Aufgeriebenwerden in den Staub hinein war für Moses etwas sehr, sehr auch Bildliches damals. Deswegen wählt er, denke ich mal, auch diese Worte hier, du lässt den Staub Menschen zum Staub zurückkehren. Ja, das war für ihn wirklich sehr, sehr eindrücklich, ja, dass er die Menschen jeden Tag zurücklegen musste und übergeben musste wieder diesem Staub der Erde. Und der Mensch wurde aufgerieben und zu Staub. Ja, was finden wir noch in Vers 3? Warum mussten sie wieder zu Staub zurückkehren? Weil Gott das befiehlt, ja? Gott hat das befohlen, dass sie wieder Gott hat sie wieder in die Wüste geschickt und hat gesagt, es ist euer Urteil, bis nicht alle, die ganze Generation weg ist, müsst ihr in der Wüste wandern. Gott hat es angeordnet. Vers 4. Was sehen wir in diesen 1000 Jahren? Mose sagt, 1000 Jahre sind für dich wie der gestrige Tag. In einem Augenblick ist er vorbei. Wie fühlten sich für die Israeliten die 40 Jahre an? Wie? Wie 1000, wie ein Kaugummi. Ja? Wie so, es zieht sich ganz, ganz lange, jeden Tag dasselbe, das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und jeder, der älter als 20 Jahre alt, der wusste, ich werde hier so lange in dieser Wüste gehen, bis ich irgendwann tot bin. Das war wie ein Kaugummi. Genau, das ist sehr gut. Ja. Diese 40 Jahre fühlten sich für die Israeliten an wie 1000 Jahre. Vers 7 haben wir dann nochmal wieder diesen Hinweis aufgerieben durch Gottes Zorn, weil Gott zornig geworden ist über sie, mussten sie in die Wüste und wurden dort aufgerieben. Vers 8, ja? Frage ist, wie die... Vers 4, 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist wie eine Nachtwache. Okay. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du meinst. Vers 2. Ah ja, okay. Und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja. Kann man ausstrahlen auch, ja. Sicherlich, ja. Wie bitte? Ich habe den vorgelesen, ja. Ich bin mit einer anderen Fragestellung an die Verse drangegangen. Aber da werden wir auch kurz noch drauf zu sprechen kommen. Also ich werde nicht immer alles nach der Reihe durchgehen, sondern mir geht es darum, dass wir den Sinn und die Kernaussage von diesem Psalm verstehen. Darum geht es und deswegen versuche ich euch die ganze Zeit herauszufordern und mit euch zusammen zu arbeiten. Also Vers 8, Gott hat die Missetaten vor ihm bestehen lassen. Ja, also Gott, diese Rebellion von Israel hat er vor sich hingestellt, sichtbar gemacht, und der Zorn, sein Zorn, währt jetzt 40 Jahre lang. Diese Missetat bleibt quasi 40 Jahre bei ihm vor den Augen stehen. Ihr Murren und ihr mangelndes Vertrauen vor den Toren Kanaans. Dann finden wir in Vers 10 etwas geschrieben von 70, 80 Jahre, wie es dort steht. Ja. 70 bis 80 Jahre. Und wenn wir so lesen, von 20 Jahren und darüber mussten alle sterben, so war das in der Wüste damals für die Israeliten die höchste Lebenserwartung. Also die sind meistens 80 Jahre oder maximal 80 Jahre geworden. Wir wissen aber, wir können diesen Vers nicht als Grundlage für unser Leben nehmen und sagen, okay, maximal 80 Jahre werden wir alt, weil wir merken, viele Menschen werden älter. Aber wenn wir das in diesem Kontext betrachten, so ist es sehr naheliegend, dass sie maximal 80 Jahre geworden sind, dort, die Israeliten. Ja? Weil die 60-Jährigen, die sind schon in Kanaan eingegangen und alle anderen mussten aber sterben. Also man müsste dann doch schon recht alt geworden sein, damit man diese 40 Jahre überlebt. Und das Leben in der Wüste war sehr anstrengend und da sind sie maximal 80 Jahre geworden. Und dann lesen wir Vers 10, stolz auf Mühsal und Nichtigkeiten. Auch das, was ich versucht habe klarzumachen, in der Wüste, da erfindet man nicht so wahnsinnig viel. Ja, da kann man, das, was man jeden Tag tut, das ist nicht so etwas, worauf man wirklich stolz sein kann. Ja, da ist das, was man tut, ist am Ende des Tages trotzdem nur Nichtigkeiten und Mühsal gewesen. Das ist dann sehr naheliegend, wenn man diesen Kontext betrachtet. Es ist interessant, wie Mose das immer wieder sagt, lehre uns die Tage richtig zählen. Ja, diese Verknüpfung hatte Mose immer wieder gehabt, ja, weil sie 40 Tage waren die Kundschaft da in Kanaan gewesen. 40 Jahre mussten sie jetzt in der Wüste wandern und jedes Jahr war wie ein Tag. Also diese Verknüpfung hatte Mose auch immer wieder vor Augen gehabt. Wir sehen also, dass der Psalm diesen Kontext sehr nahe legt. Und dieser Kontext hilft uns, den Psalm zu verstehen. Jetzt kommen wir zum Inhalt und wollen erst einmal die Frage beantworten, wie wird uns Gott beschrieben in diesem Psalm? Lass uns einfach so ein bisschen durchgehen durch den Psalm und dann Vers für Vers schauen, wie wird Gott uns hier beschrieben? Als Schöpfer wird uns beschrieben, ja? Als die Berge hervorbrachtest, den Erdkreis hervorbrachtest, ja? Weiter. Gott ist ewig. Jetzt haben wir Vers 1 vergessen. Ja? Wir wollten ja jeden Vers. Wie wird er uns in Vers 1 beschrieben? Als Zuflucht, genau. Dann Schöpfer, ewig, weiter. Vers 3 haben wir auch noch einen weiteren wichtigen. Ganz genau, sehr wichtig, Herr über den Tod, also er schickt und er regiert über den Tod. Weiter, Verse 4 bis 6. Wie bitte?
Zeitlos.
Außerhalb der Zeit, also 1000 Jahre sind für ihn ein Augenblick. Ja, genau, Gott ist zornig. Zornig, wie wird dann noch beschrieben mit einem Synonym dazu, ein anderes Wort? Zornig und? Grimmig, ja. Dazu wird noch furchtgebietend gesagt, ja. Weiter. Vers 8. Sieht sie, ja, auch im Geheimen sieht er sie, ja, also das, was auch im Geheimen getan wird.
Ja.
Genau. Ja, sehr gut, genau. Stellt auch sich vor Augen, ja, in diesem Zusammenhang, ja, okay. Dann ab Vers 8 oder ab Vers 12, was kann Gott alles? Welche Möglichkeiten hat er alle? Worum bittet Mose den, also Gott? Um Erbarmen. Gott kann Erbarmen widerfahren lassen. Vers 12.
Gibt Weisheit,
ja. Gott kann auch vergeben, ja. Vers 12, da fehlt mir noch ein bisschen was. Ja, genau. Worauf ich hinaus will, ich glaube, das meintest du auch, glaube ich. Gott kann uns lehren, ja, lehre uns. Ja. Und Gott, also wenn Gott das nicht könnte, würde Mose das nicht ausdrücken oder würde die Bibel es nicht so beschreiben. Also Gott kann uns lehren, ja, in Vers 13. Was finden wir dort? Was kann Gott oder was lässt Gott? Kann gnädig sein, ja. Genau, kann gnädig sein. Er lässt sich rufen, finde ich auch sehr, sehr stark. Ja, kehre zurück, oh Herr. Ja, also Gott lässt sich rufen, wieder zu, dass er umkehren soll sozusagen, sich wieder einem zuwenden soll. Er kann sein Angesicht zumindest. Ja, das ist dann ein bisschen schwierig mit der Allgegenwart Gottes, ja. Aber es ist schon richtig so, es wird so ausgedrückt, also man hat das Gefühl, Gott hat sich weggedreht sozusagen von dem. Ja, kehre zurück, das sind so Ausdrücke, die hier gebraucht werden. Genau, die Wende, ja. Vers 14, 15, was kann Gott weiter? Und satt machen, ja, mit Gutem, mit Gnade. Weiter, Vers 15, ein ganz starker Vers. Er kann uns erfreuen, ja, also auch da wieder, diese Dinge müssen wir sehen, also wie Gott ist, damit wir auch mit solchen Dingen dann auch zu Gott kommen, wenn wir in tiefer Traurigkeit sind, dass wir wissen, okay, ich kann zu Gott gehen und sagen, Gott, erfreue mich, ich brauche es. Mir ist nicht nach Freude zumute. Erfreue du mich. Ja, das ist wichtig, das zu sehen. Dann aber im Gegenzug auch dazu, er kann uns erfreuen, aber auch ja, uns beugen auch, ja, und Unglück sehen, genau. Vers 16. Kann uns die Augen öffnen und uns deine Werke zeigen. Ja, weil wir sehen das häufig nicht. Ja. Meistens sehen wir das nicht, wenn Gott die Augen nicht öffnet. Vers 17. Kann Freundlichkeit zeigen und er besitzt auch die Fähigkeit, freundlich zu sein. Ja. Auf der einen Seite haben wir Zorn und Grimm gesehen, aber er hat auch die Eigenschaft und er ist freundlich und kann sie uns dann zeigen. Ja. Genau, und er kann das Werk unserer Hände fördern. Jetzt haben wir das ein bisschen betrachtet. Ich weiß nicht, ob das jetzt für euch klar geworden ist oder deutlich geworden ist. Was ist die dominante Eigenschaft Gottes, die uns hier beschrieben wird? Welche Eigenschaft Gottes tritt so etwas stärker hervor? Was würdet ihr sagen? Wie bitte? Das ist dein Gefühl, glaube ich. Welches Wort kommt denn am häufigsten vor? Was die Eigenschaft Gottes beschreibt. Georg, das meinte ich auf keinen Fall irgendwie negativ. Nein? Ja? Ja? Zorn und Grimm sind in zwei Versen. In einem Vers zweimal, würde ich sagen. Also, Vers 7, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggereift durch deinen Grimm. Dann Vers 9, denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wer erkennt die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht. Also ich würde sagen, die dominierende Eigenschaft Gottes ist hier Zorn und Grimm. Genau. Da kommen wir hin. Ja, also nur wir müssen, so wie die Bibel uns Gott beschreibt, das müssen wir sehen. Ja, wir dürfen das nicht weg erklären und auch nicht schnell drüber hingehen und zu den Dingen kommen, die uns dann angenehm sind. Ja,
So ist mein Ansatz gewesen. Ja, sicherlich ist es uns sehr viel angenehmer, wenn wir über Gottes Gnade reden, aber hier, das, was der Schwerpunkt ist in der Beschreibung Gottes, ist Zorn und Grimm. Müssen wir erstmal so stehen lassen. Ja? Gut, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wie wird uns der Mensch beschrieben? Das ist ja spannend. Ja? Also einmal haben wir Gott gehabt und jetzt wollen wir uns anschauen, wie wird uns der Mensch beschrieben? Bedürftig einer Zuflucht, ja, gleich von Vers 1, Vers 3, sterblich, genau, ja, das fand ich sehr spannend, hat ein Ausleger geschrieben, er ist geboren, um zu sterben, ja, alle Menschen geboren, um zu sterben. Vielleicht wird es der eine oder andere von uns erleben, dass er den Tod nicht erleiden muss, aber eigentlich ja, so erleben wir es. Genau. Wenn wir geboren werden, so beginnt unser Zerstörmechanismus, ja. Okay. Also unser Leben ist ein langsamer Tod, könnte man auch sagen. Weiter Vers 7. Der Mensch kann vor Gottes Zorn nicht bestehen, ja. Wir werden aufgerieben durch Gottes Zorn. Wir können nicht bestehen vor Gottes Zorn. Vers 8. Wie wird da der Mensch beschrieben?
Gläsern.
Wie?
Sehr gläsern.
Gläsern, ja, vor Gott sehr gläsern, aber voller Missetaten auch, ja. Dann haben wir ein Wort, das immer wieder auftaucht, oder zwei Worte, die immer wieder auftauchen. Verse 9, 10, 12 bis 15, da wird das Leben immer nur mit Tagen verglichen. Ja? Also Tage oder Jahre, das ist immer so sehr, sehr kurzlebig. Wovon ist unser Leben voll, oder das Leben des Menschen? In Vers 10 lesen wir das. Voller Mühsal und Nichtigkeit, also Dingen eigentlich, die ja, wertlos sind sozusagen, ja, voller Mühsal und Nichtigkeiten. Was brauchen wir, lesen wir in Vers 12?
Weisheit.
Worauf sind wir angewiesen, Vers 13? Ja, auf Erbarmen, auf Gottes Erbarmen sind wir angewiesen, ja, dass Gott sich uns zuwendet. Davon sind wir abhängig. Vers 16, wie werden wir dort beschrieben?
Als
Knechte, ja. Knechte, gut, Kinder werden dort auch erwähnt, aber dort finden wir auch diesen Ausdruck als Knechte. Wovon ist unser Werk abhängig? Vers 17. Aus Gottes Förderung und aus Gottes Gelingen. Ja? Also wir können viel tun, aber ob das gelingt, das liegt häufig nicht in unserer Hand. Ja? Also mittlerweile, wir als Menschen schreiben uns sehr viel zu, aber wir wissen eigentlich, wir sind abhängige Wesen, die auf Gott oder von Gott abhängig sind. Was dominiert hier quasi? Wie wird der Mensch hier, wie soll ich sagen, wie wird der Mensch uns hier beschrieben, quasi in seiner Hauptaussage?
Komplett unfähig ohne Gott.
Komplett abhängig von Gott. Ja, ja. Schwach.
Nichtig.
Sündig, hast du auch erwähnt, ja. Aber vor allen Dingen auch vergänglich, ja. Also vergänglich ist einer der wichtigen Aussagen. Ich habe hier ein Zitat auch von einem Ausleger, der sagt dann, das unaufhaltsame Vergehen der Zeit, und jetzt wird es wichtig, das unaufhaltsame Vergehen der Zeit berührt Gott in seiner Existenz überhaupt nicht. Gott ist ewig, die Zeit vergeht, aber Gott berührt das überhaupt nicht. Doch für den sterblichen Menschen hat das etwas Bedrängendes und auch etwas Bedrohliches. Ja, unser Leben geht vorbei, das wissen wir, das müssen wir wissen. Und das ist für den Jugendlichen genauso klar wie für unsere Senioren. Ja, das Leben geht vorbei, das muss uns klar sein. Es ist vergänglich. Das hat etwas Bedrohliches, aber auch etwas Bedrängendes. Ja? Also ich muss mit meiner Zeit etwas anfangen. Gut, wir gehen weiter. Welche Gegenüberstellung treffen wir hier? Was ist euch aufgefallen? Ihr merkt, ich lasse euch die Arbeit machen. Ja? Aber welche Gegenüberstellung habt ihr hier so, sind euch aufgefallen? Verse 1 und 2. Was wird uns dort gegenübergestellt? Einfach eine Aussage. Von Genau, also von Geschlecht, von Generation zu Generation, und Gott wird hier gegenübergestellt als von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, also da merkt man, der Mensch, Geschlecht zu Geschlecht, und da existieren wir nur in dieser kleinen Zeit des Geschlechts, der Generation, und Gott aber von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also von endlos bis endlos. Komplett außen vor und wir sehr, sehr begrenzt in dem, was wir erleben dürfen. Dann Verse 2 und 3. Ah ja, die Erschaffung und dann auch der dann ein bisschen Staub, ja. Berge und Steine und große Monumente und dann nur nichtiger Staub und ein bisschen Pulver, ja, okay. Ja, da treffen wir auch diese Gegenüberstellung Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit und der Mensch quasi nur vergänglich, nur Staub, ja. Dann Verse 4 und 5. Die 1000 Jahre, wie werden die verglichen? Für Gott sind 1000 Jahre und dann treffen wir hier immer wieder diese Aussage, wie der oder wie eine. Was wird alles aufgezählt? 1000 Jahre, wie der gestrige Tag, weiter? Wie eine Nachtwache? Wie eine Wasserflut, ja, und da ist es wirklich so dieser Sturzbach gemeint, der so sich einmal schnell ergießt und dann ist wieder quasi alles wie beim Alten. Also das ist so diese Aussage dort. Weiter, wie ein Schlaf und wie Gras, genau, wichtig. Also wir merken hier, der Mose, dem ist es wichtig, der reitet auf diesem Thema immer wieder rum und versucht aufzuzeigen, wie anders Gott Zeit wahrnimmt als wir Menschen. Ja, das ist da wichtig zu sehen. Dann haben wir in Verse 9 und 10, da wird davon gesprochen, dass unser Leben wie eine Art Geschwätz ist. Ja, unsere Jahre wie ein Geschwätz. Und worauf man stolz sein kann, war nur Mühsal und Nichtigkeit. Und dann in Vers 12 haben wir diese Gegenüberstellung, wir brauchen ein weises Herz, also Nichtigkeit und auf der anderen Seite die Weisheit, habe ich für mich noch aufgeschrieben. Dann haben wir das ja schon ein bisschen betrachtet. Auf der einen Seite finden wir den Zorn Gottes und dann, was Georg gesagt hatte, die Gnade Gottes. Ja? Und was noch? Im Vers, wie bitte? Ich habe leider nicht verstanden. Erbarmen, ja, Gnade, Erbarmen und noch ein Wort fehlt mir in Vers 17. Die Freundlichkeit Gottes, ja, also der Zorn, aber auch Gott in mehreren Beschreibungen, die Gott dann wieder. Verse 14 und 15, welche Gegenüberstellung haben wir dort? Genau, also auf der einen Seite jubeln und fröhlich sein und auf der anderen Seite gebeugte Tage und Unglück sehen. Ja? Und dann fand ich auch nochmal sehr spannend diese Gegenüberstellung. Auf der einen Seite ist unser Werk nur Mühsal und Nichtigkeit, aber trotzdem Gott soll unser Werk fördern. Und anscheinend gibt das dann dem ganzen Werk eine gewisse Wertigkeit. Ich fand noch ein weiteres Zitat, sehr interessant, dass diese Gegenüberstellung so ein bisschen zusammenfasst. Und zwar zitiere ich einmal, die mit Gott verbundenen Lebenserfahrungen sind also, haben einen doppelten Sinn. Er ist der, der das Menschenleben nur mit Mühsal und Seufzen gelingen lässt, beschränkt und beendet. Er ist aber auch derjenige, der dem Menschen bei sich Unterschlupf oder Zuflucht, Geborgenheit gewährt, der den Kosmos gegründet hat, der das Menschenwerk festmachen und die Lebenstage mit Freude und Jubel füllen lassen kann. Ja, also diese zwei Sachen. Ja. Auf der einen Seite sind wir nur sehr, sehr bedrängt und das zeigt uns unsere Erfahrung. Das Menschenleben ist nur Mühsal und Seufzen und nur so lässt Gott das gelingen und das ist beschränkt und beendet werden wird von ihm. Aber auf der anderen Seite ist Gott Zuflucht, Schöpfer und er schenkt Jubel und Freude. Und ich fand, dass dieses Zitat auch so die Kernaussage des Psalms sehr gut beschreibt. Wir haben auf der einen Seite den Menschen und auf der anderen Seite haben wir Gott. Und unsere Erfahrung zeigt, wie eng beides miteinander verflochten ist. Wobei der Mensch völlig vergänglich, beschränkt und abhängig ist und Gott souverän, allmächtig und ewig. Aber auch liebevoll und freundlich und besorgt um den Menschen. Wenn das nicht so wäre, dann hätte dieser Psalm nicht diese hoffnungsvolle Ausstrahlung. Mose drückt es in den letzten zwei Versen aus. Lass deinen Knecht dein Walten sichtbar werden. Er wollte es sehen, auch wenn wir am Anfang sehr viel von Zorn gelesen haben, aber er wollte sehen, wie Gott agiert, wie Gott reagiert, wie die Herrlichkeit Gottes ist. Und dann Vers 17, und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Das Werk unserer Hände fördere du für uns. Für Mose war Gott trotz seiner allgegenwärtigen Zornes, also Mose hat jeden Tag den Zorn Gottes verspürt, jeden Tag aufs Neue die Wucht dieses Zornes, durch diese täglichen Todesnachrichten, aber er spürte auch jeden Tag aufs Neue die Fürsorge Gottes. Und auch davon lesen wir, selbst auf die Schuhe der Israeliten achtete Gott. Ja, da haben wir diesen Zorn Gottes und auf der anderen Seite diese große Zuflucht. Und hier kommen wir auch zu der Anwendung. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip für uns Eltern. Also ich sehe, einige junge Eltern sind dabei. Also wir haben Kinder und Kinder müssen manchmal bestraft werden. Wir sollten im Strafen konsequent sein. Aber trotz der Strafe müssen die Kinder absolut geborgen sein bei uns. Sie müssen sich geborgen fühlen, trotz einer Strafe. Und das ist hier sehr, sehr schön zu sehen in diesem Psalm. Mose verspürte jeden Tag diese gewaltige Wucht des Zornes Gottes. Eine riesengroße Strafe. Und trotzdem, alle Zuflucht war nicht weg von Gott, sondern genau bei dem Gott, der gerade gestraft hat. Das ist eine ganz faszinierende Gegenüberstellung, die wir hier sehen. Oder dieses Zusammenwirken. Ja. Strafe und trotzdem Geborgenheit in der Strafe. Das ist das, was wir bei David finden. Er durfte sich eine Strafe aussuchen und er sagte, ich will, bevor ich irgendwo von den Menschen gestraft werde, ich will zu Gott, ich will, dass Gott mich straft. Weil dort hat er sich geborgen gefühlt. Geborgen gefühlt in der Strafe. Ganz wichtiges, sehr, sehr praktisches Prinzip für uns als Menschen. Ja, dass wir, oder gerade als Eltern, dass wir das beherzigen. Mose zeigt auf, dass unsere Zeitlichkeit seinen Ursprung hat in Gottes Zorn. Und die Frage ist, war das nur damals so? Trifft das nur auf die Israeliten in der Wüste zu? Dort war es offensichtlich, ja, also sie mussten in der Wüste sterben. Ihr Leben hatte nur einen kurzen Bestand, weil sie gesündigt haben. Wir wissen natürlich auch, dass der Tod, der unserem Leben irgendwann ein Ende setzt, nach dem Sündenfall eingetreten ist, dass Adam und Eva quasi schuld sind, in Anführungsstrichen, dass wir alle sterben müssen. Wir wissen auch, dass der Höhepunkt des Ausgießens von Gottes Zorn auf Golgatha war, ja, dass der Zorn Gottes so groß war, dass er sogar den Sohn Gottes getötet hat. Ja, auch das ist sehr, sehr offensichtlich. Diese grundsätzliche Verbindung ist uns sehr klar. Die Frage ist nur, wie ist es heute? Wie ist es heute? Welche Gültigkeit hat das heute, dieser Psalm? Äußert sich heute Gottes Zorn dadurch, dass Menschen sterben müssen? Wir haben aktuell eine Pandemie gehabt. Wir haben sie sehr deutlich auch bei uns als Gemeinde erfahren. Man spricht wieder von Affenpocken, wir haben Krieg, wir haben Naturkatastrophen. Äußert sich Gottes Zorn, also hier in diesem Psalm war es sehr offensichtlich, aber ist es heute auch aktuell? Wenn Menschen sterben, ist das der normale Zorn Gottes, wie bei Israel, oder eine zusätzliche Strafe Gottes, eine Unzufriedenheit Gottes mit der aktuellen Situation? Ich fand das sehr, sehr spannend und ich werde diesen Abschnitt nur zitieren, weil sonst die Zeit ist uns davon gelaufen. Im 1. Korintherbrief, dort haben wir die Verbindung von, dort beschreibt Paulus das so, da ist das Abendmahl, da sind Menschen, die dieses Mahl des Herrn nehmen, ohne sich dabei Gedanken zu machen. Sie respektieren dieses Mahl nicht. Und dann sagt Paulus zu ihnen, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen, sind gestorben. Als Folge dessen, weil ihr das Abendmahl nicht beachtet habt oder es nicht würdig angenommen habt. Denn wenn wir uns selbst richten würden, sagt er weiter, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Also dieses Unachtsame, dieses gleichgültige Teilnehmen am Abendmahl hat ein Gericht zur Folge und Gottes Zorn hat sich dort so ergossen, dass Menschen gestorben sind. Das finden wir in 1. Korinther 11. Also hat der Psalm auch eine gewisse Gültigkeit in der neutestamentlichen Gemeinde, hat eine gewisse Aktualität. Auch die aktuellen Entwicklungen können und werden bestimmt auch mit Gottes Zorn zusammenhängen. Menschen um uns herum sterben, das merken wir, ja, weil Gott zornig ist. Und das Interessante ist, und deswegen ist dieser Psalm nochmals so sehr aktuell, in dem Ausgießen von Gottes Zorn, dass auch Menschen um uns herum sterben müssen, weil Gott seinen Zorn auch ein Stück weit ausgießt, wir als Kinder Gottes dürfen absolut geborgen sein darin. So wie Mose. Ja, Gott ist zornig, Menschen sterben, aber wir als seine Kinder dürfen darin absolut geborgen sein. Wir dürfen uns wissen, das ist unser Vater, der liebt uns. Der ist bei uns. Die Frage ist, welche Menschen sterben aufgrund von Gottes Zorn? Sind das nur die Bösen? Ich habe die Menschen beobachtet, die bei uns in der Gemeinde gestorben sind. Ich habe eher das Gefühl, nein, auf keinen Fall. Sondern wir alle leiden darunter. Ja, aufgrund von Gottes Zorn müssen Menschen sterben und wir merken das. So eine Pandemie, da sterben nicht nur die Bösen, sondern vielleicht eher nur die Guten, weil Gott sie zu sich nehmen möchte. Aber wenn wir merken, dass Menschen um uns herum sterben, dürfen wir umso geborgener sein, genauso wie Mose, unsere Zuflucht bei Gott suchen. In seiner Gegenwart, dass wir uns zu ihm hingezogen fühlen. Und deswegen sind die Verse auch so aktuell, die wir hier gelesen haben, Verse 11 und 12. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wenn um uns herum Krankheit und auch sogar der Tod herrscht und unsere Lieben heimsucht und uns bedroht, ganz gleich wie diese Bedrohungen heißen, Corona oder Affenpocken oder Krieg, dann sollten wir uns für uns Folgendes wichtig sein. Ja, wir müssen sagen, Gottes Zorn wird sichtbar in Krankheit und Tod. Auch heute ist es immer wieder noch so. Aber er ist dennoch meine Zuflucht. Gott ist meine Zuflucht, Gott ist mein Halt. Zu ihm kann ich beten mit den Worten des Mose. Und jetzt wird es sehr, sehr praktisch, gerade auch dieser Psalm. Wir dürfen ihn uns zu wirklich vornehmen und ihn genauso beten. Es heißt hier ab Vers 13, Herr, kehre dich um zu mir, wende dich wieder zu mir. Ich fühle mich von dir gestraft. Ich fühle mich jetzt nicht gut, es geht mir nicht gut. Wende dich wieder zu mir, hab Erbarmen mit deinem Knecht, sättige mich früh mit deiner Gnade, mit deiner Liebe. So will ich jubeln und fröhlich sein, mein Leben lang. Ich brauche Gottes Erbarmen, damit ich jubeln kann und fröhlich sein, weil es mir nicht immer danach ist. Erfreue mich, Lass deinen Knecht dein Walten sichtbar werden. Lass mich sehen, was du tust. Lass mich deine Herrlichkeit erkennen. Lass mich deine Freundlichkeit sehen. Möge deine Freundlichkeit über mich sein und fördere das Werk meiner Hände. Lass es mir gelingen. Das, was ich vorhabe, was ich geplant habe, ist es von dir abhängig. Ich brauche es, ich bin auf dich angewiesen. Wir haben das große Vorrecht, uns geborgen zu fühlen. Geborgen zu fühlen, ganz gleich, wie es um uns herum aussieht, ganz gleich, was um uns herum geschieht. Und ich brauche Weisheit für die Tage, die mir noch bleiben. Diese Weisheit kann mir nur Gott schenken. Also, wenn um uns herum das Leben schwindet und selbst wenn es Gottes Zorn ist, der hier Einkehr hält, ich darf mich geborgen fühlen, aber ich brauche Weisheit, mein Leben in dieser Weisheit zu leben. Weil es kann genauso gut mich treffen. Corona trifft nicht nur ältere Menschen, es kann auch mich treffen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das Ende unseres Lebens im Auge behalten und Gott uns darin Weisheit schenkt. Gott segne uns beim Nachdenken und ich wünsche uns, dass wir in dieser Geborgenheit und in dieser Zuversicht und in dieser Weisheit unseren Alltag leben. Amen.
Ja, wir haben bis jetzt so richtig mitgearbeitet und wir wollen uns auch weitermachen, ja, indem, dass wir zusammen beten.